ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Akademisches Asyl. Das Werben um US-Wissenschaftler.
Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier sieht in Trumps Feldzug gegen die Wissenschaft eine Riesenchance für Deutschland. Kluge Köpfe, Forscherinnen und Forscher, die in den USA nicht mehr arbeiten können oder wollen, schauen nach Europa und Deutschland. Und sie könnten möglicherweise auch hier bei uns in Hessen eine neue Heimat finden. Wie das gelingen kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Timon Gremmels von der SPD gesprochen. Er ist der hessische Minister für Wissenschaft und Forschung. Ich habe ihn gefragt, teilen Sie diese Sicht? Ist das eine Chance für die hessische Wissenschaft?
Ich glaube, das greift etwas zu kurz, weil die Forschungskooperation, die wir in Hessen und in Deutschland mit den USA haben, sind sehr viel schichtiger. Wir haben allein in Hessen über 135 Hochschulkooperationen zwischen hessischen Hochschulen und amerikanischen Hochschulen. All das droht jetzt zu implodieren, droht jetzt nicht fortgeführt werden zu können. Das ist ein Riesennachteil für die Wissenschaftsfreiheit, ein Riesennachteil für den wissenschaftlichen Fortschritt global. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass die Kooperation mit den USA Bestand halten, dass wir auch gemeinsam Dinge erforschen können. Ich sage jetzt nochmal zwei Beispiele. Die Kürzungen, die Trump angekündigt hat, sind immens. Auch, dass bestimmte Forschungsschwerpunkte nicht mehr gemacht werden können. Klimaforschung, zum Beispiel Gesundheitsforschung. Das hat Riesenauswirkungen auch auf Krankheiten wie Malaria, wie Krebsforschung. Also da droht eine große Gefahr. Deswegen das allein zu fokussieren auf die Frage, ob wir jetzt den einen oder anderen Wissenschaftler zurückholen können, greift deutlich zu kurz.
Aber wenn es de facto in den USA in Sachen Forschung und Wissenschaft nicht oder in einem viel geringeren Umfang weitergeht, ist es da nicht tatsächlich vielleicht auch notwendig, diesem wissenschaftlichen, teilweise auch renommierten Spitzenkräften ein neues Zuhause, wissenschaftliches Zuhause zu geben?
Das machen wir ja schon. In den letzten 4 Jahren haben wir ja auch schon 4 Wissenschaftler aus den USA geholt im Bereich KI, im Bereich Psychologie. Und das machen wir sehr intensiv. Aber das reicht alleine nicht aus. Das müssten wir, wenn auch in Rücksprache und Absprache mit anderen Ländern machen, anderen Bundesländern machen. Aber wie gesagt, ich bin sehr dafür, nochmal zu gucken, wie können wir insgesamt auch noch andere Dinge machen. Zum Beispiel einen Forschungsdatenspeicher, der jetzt in den USA steht, wo wir nicht mehr wissen, wie kommen unsere Wissenschaftler da an Forschungsdaten. So etwas müssen wir hier in Deutschland und Europa auch aufbauen. Und nochmal, ich habe große Sorgen, dass sowas wie Seuchen, wie Grippen, wie Krebserkrankungen, dass die Forschung da nicht mehr das leistet, was sie kann, weil eben die Zusammenarbeit mit den USA nicht mehr funktioniert. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Und hier müssen wir mehr tun, als nur Forscherinnen und Forscher nach Hessen zu holen.
Wenn es darum geht, dass diese Forschung in den USA vielleicht nicht fortbestehen kann, stellt sich ja auch die Frage, kann Europa, kann Deutschland, kann Hessen dazu beitragen, das in gewisser Weise auch aufzufangen? All das kostet Geld, aber das Geld sitzt hier bei uns in Hessen an vielen Ecken und Enden knapper. Das war im Nachtragshaushalt im vergangenen Jahr zu spüren und auch der Hessische Landtag hat jetzt ja gerade einen neuen Haushalt verabschiedet. Die Hochschulen müssen ihre Baurücklagen hergeben, um diesen Haushalt zu entlasten. Da geht es um fast 500 Millionen Euro. Nach großen Investitionen in die Wissenschaft in Hessen klingt das ja nicht gerade.
Also wir haben ja jetzt gerade auf Bundesebene nochmal deutlich gemacht, dass wir 500 Milliarden Euro geben in die Frage der Infrastruktur. Das ist ganz wichtig und wir wollen da auch einen großen Batzen von abhaben für Wissenschaftsbauten, für Forschungsbauten. Das macht dann auch Gelder frei, die wir dann auch wieder dazu nutzen können, um auch vielleicht den einen oder anderen Forscher nach Hessen zu holen. Also insofern, das, was da auf Berliner Ebene geschaffen worden ist, ist hilfreich. Das entlastet uns und darüber hinaus müssen wir jetzt auch schauen, wo können wir in Hessen auch noch punktuell den einen oder anderen Forscher holen. Wir haben dafür auch ein Programm, das sogenannte Löwe-Programm. Und da haben wir auch 2 Linien. Einmal halten, dass wir Forscher und Forscher in Hessen halten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und eine zweite Linie ist, Forscher und Forscher auch wieder zurückzuholen. Da werden wir uns im Sommer nochmal mit beschäftigen, dass wir diese Linien auch nochmal ausbauen, dass wir ein Instrumentarium, was wir haben. Denn volkswirtschaftlich am Ende des Tages brauchen wir Spitzenforschung in Hessen. Das sichert die Arbeitsplätze von morgen. Und deswegen gehört da ein Schwerpunkt drauf. Gelegt.
Sie sprechen das Sondervermögen an, das durch Bundestag und Bundesrat ja durch ist. Das ist beschlossen, dieses Geld kommt. Aber es dürfte ja durchaus auch einen Verteilungskampf um diese Milliarden geben, denn da geht es ja wirklich im breiten Sinne um die Infrastruktur. Was macht Sie so optimistisch, dass dann auch in Hessen viel Geld in Wissenschaft und Forschung fließen kann?
Das müssen wir gemeinsam mit dem Bund machen, Forschungsfragen, Forschungsbauten. Ich sage, das ist ganz wichtig, weil das die Voraussetzung ist für neuen wirtschaftlichen Wachstum. Das kann nur gelingen mit Facharbeitskräften, mit Spitzenforschung. Forschern, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf der Höhe der Zeit sind. Und deswegen sind Investitionen in diesem Bereich sichern den Wohlstand von morgen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir dort auch einen Teil von dem zusätzlichen Geld, was jetzt aus Berlin kommt, auch dafür nutzen können, in den Hochschulbau zu investieren, in den Forschungsbau zu investieren. Die Mittel, die im normalen Haushalt dann frei werden, können wir dann auch dazu nutzen, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier herzuholen und hier zu halten.
Deutsche und europäische Universitäten und Forschungseinrichtungen wittern ihre Chance. Viele US-Wissenschaftler suchen nach einer neuen akademischen Heimat. Und das hat natürlich mit der Politik von Donald Trump zu tun. Doch der erhoffte, vielleicht auch erwartete Brain Gain, also die Gewinnung von klugen Köpfen, könnte zur Zerreißprobe werden. Viele Hochschulen kämpfen selbst mit Kürzungen. Wie kann es also dem hiesigen Hochschul- und Wissenschaftssystem gelingen, trotz der knappen Ressourcen für abwanderungswillige Forscherinnen und Forscher aus den USA attraktiv zu sein?
US-Präsident Trump poltert gegen große Teile der Wissenschaften, droht den Unis mit Mittelkürzungen, lässt bestimmte Schlagworte wie Diversität oder Geschlecht in Forschungsanträgen verbieten und will ganze Fächer streichen, die nicht in sein Weltbild passen. In vielen Ländern Europas wird deshalb darüber diskutiert, ob und wie man die in den USA arbeitslos gewordenen Forscherinnen und Forscher über den Atlantik locken könnte. So kündigte etwa der niederländische Wissenschaftsminister Eppo Bruins vor einigen Tagen einen millionenschweren Fonds an, um den Wechsel von Top-Wissenschaftlern nach Amsterdam, Utrecht oder Maastricht zu fördern. Jetzt, wo so viel in Bewegung geraten ist und Forschende sich fragen, wo kann ich jetzt meine Karriere fortsetzen, da müssen wir als Wissenschaftsstandort vorangehen und es möglich machen, dass Spitzenforscher hier zu uns in die Niederlande kommen. Das niederländische Programm soll so schnell wie möglich starten. In Deutschland dagegen gibt es ein solches Programm noch nicht. Gut so, sagt Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität zu Köln und gleichzeitig Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Wer in der jetzigen Lage zu einer konfrontativ angelegten Abwerbung US-amerikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufruft, tut der transatlantischen Wissenschaftspartnerschaft möglicherweise keinen Gefallen. Einen echten Braindrain aus den USA zu organisieren, liegt nicht in unserem Interesse.
Derzeit, sagt Mukherjee, gäbe es rund 75.000 ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Das sei zweifellos ein Erfolg. Und angesichts der Entwicklung in den USA könne das Interesse noch einmal steigen. Dafür müsse Deutschland aber einige Dinge anbieten.
Eine gelebte Willkommenskultur, eine verlässliche, exzellente Ausstattung unserer Hochschulen, vor allem in Bezug auf Personalstellen. Und mehr Flexibilität in unseren Verwaltungsstrukturen, damit uns die Bürokratie nicht bei der Gewinnung von internationalen Spitzenkräften ausbremst.
Nicht aggressiv ködern, sondern mit Qualität werben. Das sollte die Devise sein. Man dürfe jedoch nicht nur auf Spitzenforscherinnen und Forscher schauen, warnt Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Genauso wichtig sei der akademische Nachwuchs, für den ein Studium in den USA unter der Trump-Regierung unattraktiver geworden sei. Auch da könne Deutschland durchaus selbstbewusst auftreten.
Wir sind das drittbeliebteste Zielland für internationale Studierende. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr gute Hochschulen haben, dass wir aber auch keine Studiengebühren haben. Daran gilt es festzuhalten, um attraktiv zu bleiben für internationale Studierende.
Die aktuelle Diskussion, sagt Anbuhl, biete die Chance, den unterfinanzierten Hochschulbereich in Deutschland grundsätzlich besser aufzustellen, etwa die Studierendenwohnheime auszubauen. Einig sind sich die deutschen Hochschulakteure, dass die Entwicklung in den USA ein Signal sein sollte, um die deutschen Hochschulen besser auszustatten.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Donald Trump geht und die Pläne des US-Präsidenten ersetzt völlig andere Schwerpunkte als seine Vorgänger, dünnt staatliche Einrichtungen drastisch aus und dazu gehören auch die Hochschulen. Forschungsgelder sollen gekürzt werden und nicht nur das. Häufig schon hat Trump wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse ignoriert, teilweise auch geleugnet. Die Folge: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA könnten ihre Jobs verlieren oder mit den Bedingungen an den Unis dort nicht mehr einverstanden sein und sich in der Folge nach einer neuen wissenschaftlichen Heimat umsehen. Ulrike Malmendier ist Wirtschaftsweise und Ökonomieprofessorin an der University of California in Berkeley. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Sie sagt, dieser Kurs von Donald Trump, der könnte für deutsche Hochschulen eine riesige Chance sein. Und ich wollte wissen, wieso.
Es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass sich Schwerpunkte der Forschung, der Wissenschaft dann verschoben haben, wenn es politische Unsicherheiten oder ähnliche Unsicherheiten geben. Und so eine Situation der Unsicherheit könnte sich hier in den USA gerade entwickeln. Und das auszunutzen und den Leuten, die halt hier nicht mehr gewünscht sind, mit etwas strategischer Überlegung, Koordination und guten Angeboten in Deutschland ein neues Zuhause zu schaffen, wäre meines Erachtens eine riesige Chance für Deutschland.
Jetzt sind Sie ja selbst Professorin an einer amerikanischen Universität. Wie erleben Sie das denn im Alltag? Wie groß ist diese Verunsicherung, die Sie da gerade verspüren?
Ja, im tagtäglichen Umgang ist es auf jeden Fall ständig Gesprächsstoff, ein Grund für Sorgen und Nöte. Aber viele meiner Kollegen betrifft es auch ganz knallhart, insofern als dass sie ihre Labore nicht mehr finanzieren können. Ich habe eine Research-Direktorin, die mit mir zusammenarbeitet, die hatte einen großen 7-stelligen Betrag bekommen, der dann gestrichen wurde. Also da hängen ganz viele Leute und Karrieren und Forschungsprojekte dran. Das ist also sehr bitter für viele Leute.
Wie ist denn Ihr Eindruck, legt Trump grundsätzlich keinen allzu großen Wert auf Wissenschaft und Forschung, auf universitäre Bildung? Oder sind da einige bestimmte Disziplinen besonders gefährdet? Es ist ja zum Beispiel sehr deutlich, dass Trump die wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um den Klimawandel ignoriert.
Genau, das war zum Beispiel das Besondere in diesen Geldern, die jetzt vom NIH, vom National Institute of Health, auf Eis gelegt wurden, dass es da wohl eine Liste von Themen gab, die besonders negativ belegt wurden. Und da war das Wort Klima zum Beispiel dabei. Daraus jetzt etwas Positives für uns zu strecken, sich zu überlegen, Klimaforschung, Klimatechnologie, Batterieentwicklung, das sind ganz, ganz zukunftsorientierte, wichtige Themen, da reinzugehen, das könnte sich für Deutschland lohnen. Wir haben nämlich in der Tat recht, dass es etwas gebietsspezifisch zu sein scheint.
Wie läuft das denn konkret ab, so ein Wechsel in ein anderes Land? Der passiert ja nicht von heute auf morgen. Was können denn deutsche Hochschulen ganz konkret machen, um auch da attraktive Bedingungen zu schaffen und überhaupt erstmal Kontakt herzustellen?
Das ist genau die richtige Frage. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und leider habe ich in der Vergangenheit oft miterlebt, dass irgendwie die Erwartung da war, dass, na, wenn es hier in den USA oder in anderen Ländern nicht so gut läuft, dann werden die Leute schon kommen. So ist es halt nicht. Man muss es attraktiv machen. Man muss konkret an die Leute herangehen. Man muss ihnen klar gute Gehälter anbieten. Da besteht oft ein Gefälle zwischen den USA und Deutschland. Aber ehrlich gesagt ist das nicht der Grund, warum es so schwer ist zu wechseln. Der Grund ist, dass es die USA geschafft haben, führend zu sein in vielen Wissenschaftsgebieten und die schlauesten Köpfe aus der ganzen Welt hierher zu holen. Und wenn man da einmal dazugehört, sich in dem Kreis bewegt, da geht man nicht so schnell wieder weg, auch wenn die Umstände nicht mehr so gut sind. Also mein Vorschlag ist, man müsste ganz gezielte Schwerpunkte setzen, wo man mehrere Leute gleichzeitig an einen Standort holen kann, sodass man sofort weiß, wow, da habe ich die Leute, mit denen ich sprechen kann, zusammen forschen kann. Das fängt bei Professoren an, das betrifft aber auch hervorragende Studierende, Doktoranden. Das ist meines Erachtens für mich ein Kernelement, ganz gezielte Bereiche sich auszusuchen und da wirklich mehrere Leute versuchen, gleichzeitig an einen Ort zu locken.
Also Forscherinnen und Forscher wollen da arbeiten, wo Spitzenforschung tatsächlich möglich und vielleicht auch schon umgesetzt wird. Wie steht Deutschland denn da im europäischen Vergleich zum Beispiel aktuell aus Ihrer Sicht da?
Also insgesamt steht Deutschland sehr, sehr gut da in der internationalen Wissenschaftslandschaft. Also kann man verschiedene Kriterien nehmen. Nehmen wir mal die Nobelpreise, da sind wir halt nicht mehr Nummer 1, wie wir es vielleicht irgendwann mal waren, aber wir sind immerhin noch nach USA und UK Nummer 3 und dann gibt es in verschiedenen Unterbereichen durchaus in Ingenieurwissenschaften, in Naturwissenschaften Gebiete, wo wir führend sind. Wo Deutschland nicht so gut dasteht, ist genau in dieser Fähigkeit, Schwerpunkte zu setzen. Wir können nicht versuchen, Spitzenforscher an möglichst 16 verschiedene Standorte in verschiedenen Bundesländern zu locken, sondern wir müssen sagen, nee, wir gehen zu der Uni, ich sag mal, angewandte künstliche Intelligenz, ist die TU München sowieso schon gut, hat schon sowieso eine hervorragende Mittelausstattung und da geben wir jetzt noch Geld dazu und helfen den Topforscher aus dem Silicon Valley anzulocken.
Wissenschaft und Forschung in den USA, sie waren immer sehr stark und haben auch sehr viele konkrete Ergebnisse für die Menschen hervorgebracht, sei es in der Medizin, in der Chemie oder auch vielen anderen Disziplinen. Alleine die zahlreichen Nobelpreise, die Jahr für Jahr an US-amerikanische Wissenschaftler oder an solche, die dort tätig sind, gehen, die zeigen, wie gut das Ganze dort aufgestellt ist. Doch möglicherweise nicht mehr lange, denn unter Donald Trump hat es Wissenschaft wirklich nicht leicht. Sie wird von ihm und seiner Administration verächtlich gemacht, Gelder werden radikal gekürzt und die Bedeutung geleugnet. Das treibt inzwischen viele Expertinnen und Experten aus dem Land. Sie flüchten quasi vor allem nach Europa.
Doch wie gut ist unser Kontinent da aufgestellt? Und was tun die einzelnen Länder dafür, dass möglichst viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihnen kommen? Das haben wir unsere Korrespondentinnen in Skandinavien, in Frankreich und in Großbritannien gefragt. Und das sind die Antworten. Zunächst Franziska Hoppen aus Großbritannien.
Großbritannien scheint immer interessanter für junge US-Amerikaner zu werden. Nach Zahlen von UCAS, das ist die zentrale britische Vergabestelle von Studienplätzen hier, haben sich für den Semesterbeginn im Herbst so viele Amerikanerinnen und Amerikaner beworben wie in 20 Jahren nicht mehr, mehr als 6.600. Die Zeitungen hier mutmaßen natürlich, das liege an Trump. Und die Unis hoffen, dass noch zahlreiche andere internationale Studierende dazukommen, die jetzt Großbritannien den USA vorziehen als anderes englischsprachiges Land mit zahlreichen Elite-Unis. Das British Council, das ist eine Organisation zur Förderung internationaler Beziehungen, sagt, so ein Phänomen habe es unter Trumps erster Amtszeit auch schon mal gegeben. Und man will natürlich Wissenschaftler und Experten aus den USA anlocken. Die Universität Cambridge zum Beispiel sagt, sie versuche jetzt zusätzliche Ressourcen freizumachen, damit Institute der Uni Chancen hätten, gezielt Kollegen aus den USA einzustellen. Franziska Hoppen, London.
Hier in Frankreich ist die Universität Aix-Marseille vorgeprescht. Sie hat ein 15-Millionen-Euro-Programm für die Anwerbung von US-Forschenden aufgelegt. Es hat den werbewirksamen Titel Safe Place for Science. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch Kritiker auf den Plan gerufen. Das Geld würde zwangsläufig woanders fehlen, sagen sie. Schließlich gäbe es viele prekär beschäftigte französische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber der Unipräsident Eric Berton lässt das nicht gelten. Er sagt, das Geld komme aus einem Fonds, den die Uni ohnehin für die Internationalisierung der Forschung zur Verfügung habe. Nur, dass eben jetzt ein großer Teil davon speziell für US-Forschende in Not reserviert sei. Mit den 15 Millionen Euro sollen ca. 15 Forschende über 3 Jahre hinweg finanziert werden. Lanciert wurde das Programm Anfang März und nur wenige Stunden, nachdem es in den sozialen Netzwerken veröffentlicht war, kam schon die erste Bewerbung. Und zwar von einer Wissenschaftlerin, die über Transgender-Gesundheit forscht. Mittlerweile sind wohl 160 Bewerbungen eingegangen in Bereichen wie Klimaforschung, Geschichte, Gesundheit und sogar aus der NASA. Zahlreiche Anfragen laufen wohl über geschützte Messenger oder über die E-Mail von Eltern oder Bekannten, weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Angst vor Repression hätten, erklärt der Unipräsident. Da der Ansturm jetzt so groß ist, wird er die Bewerbungen am Ende wohl auch weiterreichen an andere Universitäten. Er hofft jedenfalls, dass viele Unis nachziehen werden in Frankreich, aber auch in ganz Europa. Julia Borutta, Marseille.
Die Universität in Finnlands Hauptstadt Helsinki bekommt die Auswirkungen der US-Politik deutlich zu spüren. Zunächst sah es so aus, als würden gemeinsame Projekte mit amerikanischen Einrichtungen nicht mehr finanziert werden, weil Gelder in den USA eingefroren wurden. Es geht angeblich um insgesamt 6 Millionen Euro. Jetzt zeichnet sich ab, dass die Mittel teilweise wieder freigegeben sind. Wie umfassend, das ist unklar, so die Universität. Außerdem sollte die finnische Uni bei Ausschreibungen zu gemeinsamen Stipendien plötzlich auf gewisse Wörter verzichten, wie zum Beispiel Klimaveränderung. Das sei eine Forderung aus den USA gewesen, auf die man aber nicht eingegangen sei. Man glaube an die Freiheit der Wissenschaft. So stehe es schließlich auch im finnischen Gesetz. Ob man gute Fachkräfte von US-amerikanischen Unis künftig nach Finnland locken könnte, das diskutiere man. Konkrete Pläne scheint es dazu in Helsinki aber noch nicht zu geben. Sophie Donges, Stockholm.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.